ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Ja, und ein ziemlich turbulenter Tag war das heute in Brandenburg. Krisensitzung beim BSW, nachdem ja in dieser Woche 4 Landtagsabgeordnete aus der Partei ausgetreten waren. Sei alles nicht so schlimm, versucht man seitdem zu beschwichtigen. Die Koalition mit der SPD sei nicht gefährdet. Die heutige Sitzung aber, die hat gezeigt, Einigkeit sieht anders aus. Aus Potsdam, Martin Adam.
Als sich die Abgeordneten des BSW am frühen Nachmittag zu ihrer Krisensitzung treffen, da verschwinden zwar eine Fraktion, aber erkennbar 2 Lager im Sitzungssaal. André von Ossowski war am Dienstag zusammen mit 3 anderen Abgeordneten aus der Partei ausgetreten. Sein Antrag, den Fraktionsvorsitzenden Nils Olaf Lüders inklusive Stellvertreter abzuwählen, steht gleich ganz oben auf der Tagesordnung.
Wir haben die Absicht, den ersten Antrag gegen den Fraktionsvorstand zurückzunehmen, aber die Anträge gegen die Personen bleiben bestehen. Denn wir haben ja unser Vertrauen in unseren parlamentarischen Geschäftsführer, das ist ja fest.
Er stehe zu seiner Kritik an autoritären Tendenzen innerhalb der Partei und zu großem Druck aus der Parteispitze. Das sei ja nicht erfunden. Um das zu ändern, wolle er die Kolleginnen und Kollegen davon überzeugen, Zitat, dass alle selbst einen Kopf zum Nachdenken haben. Aus der Fraktion austreten will Ossowski nicht.
Also wir, ich und meine Kollegen und Kolleginnen haben die feste Absicht, in der Fraktion zu bleiben. Es wird auf das Klima drauf ankommen. Sie wissen ja, wenn zwischenmenschliche Beziehungen nicht mehr funktionieren, dann ist irgendwas auch kaputt. Aber erstmal wollen wir Sacharbeit leisten und wollen weitermachen.
Jolien Grun, ebenfalls seit Dienstag parteilos, stimmt zu. Mit Sven Hornauf habe man doch ohnehin einen in der Fraktion, der macht, was er will. Das könne doch auch mit 4 weiteren funktionieren. Ihr Ex-Partei- und noch Fraktionskollege Christian Dorst gehört zum anderen Lager. Dass es überhaupt 4 Austritte gab und dann noch den Abwahlantrag auch gegen ihn, kann er nicht nachvollziehen.
Es befremdet mich, weil die Begründung dafür jeder Sachgrundlage entbehrt. Also die Geschichte, die erzählt wird, passt natürlich hinten und vorne nicht.
Und dann betritt Friederike Bender den Flur. Dass die BSW-Landesvorsitzende, die selbst kein Mandat hat, persönlich an der Fraktionsrunde teilnimmt, zeigt, wie ernst die Lage ist. Es brauche auch weiterhin das BSW im Potsdamer Landtag, sagt Bender.
Gegen diese Stimme des Irrsinns, als Stimme gegen diese Unvernunft. Und in diesem Sinne haben natürlich die 4 Abgeordneten, die diese Woche einen Parteiaustritt erklärt haben und die auch einen Abwahlantrag gegen die Fraktionsspitze gestellt haben, dieser Sache einen Bärendienst erwiesen.
Das BSW stehe zur Koalition mit der SPD. Ob es auch zu den 4 ausgetretenen Abgeordneten steht, ist aber noch offen.
Martin Adam war das über die Krisensitzung beim BSW in Brandenburg. Mehr bezahlbaren Wohnraum, mehr Grün für die Stadt und bessere Krankenhäuser. Die Berliner Landesregierung aus CDU und SPD, die hat so einiges auf dem Zettel an Projekten, für die sie die 5,2 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen des Bundes investieren will. Heute hat der Koalitionsausschuss dazu beraten, was rausgekommen ist, sagt uns Landespolitikreporter Sebastian Schöbel.
Was tut man als Regierungskoalition, wenn man mehr als 70 teils sehr teure Investitionen auf Kosten des Bundes finanzieren darf? Richtig, man denkt sich erstmal knallige Namen dafür aus.
Das wird eine echte Frischzellenkur.
Ein Berlin-Booster.
Ein Rückenwindprogramm, meine Damen und Herren. Ja.
Egal, wie es am Ende heißen wird, das Sondervermögen des Bundes, aus dem Berlin mehr als 5 Milliarden Euro zustehen, kommt dem schwarz-roten Senat wahrlich gelegen. Sanierungsstau gibt es in der Stadt an allen Ecken. Entsprechend lang ist die Liste an Projekten, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen.
Wir haben eine der größten Investitionsoffensiven gestartet, die Berlin je erlebt hat,
sagt der regierende Bürgermeister Kai Wegner. Eine 3/4 Milliarde Euro für den sozialen Wohnungsbau, 680 Millionen Euro für Straßenbahnen und U-Bahnen der BVG, 600 Millionen Euro für die landeseigenen Krankenhäuser. Das sind, neben dem Geld für mehr Bäume, die größten Brocken. Dazu kommen etliche kleinere Projekte, ein neues kriminaltechnisches Institut für die Polizei zum Beispiel, Löschfahrzeuge für die Feuerwehr, neue Schwimmbäder, 7 neue Brücken, ein weiteres Frauenhaus und ein neues Wohnheim für Azubis. In letzter Sekunde mit auf die Liste geschafft hat es der neue Campus der Berliner Hochschule für Technik, das Herzstück der Urban Tech Republic auf dem Ex-Flughafen Tegel.
Und hier an dieser Stelle gehen wir jetzt mit 170 Millionen Euro aus dem Sondervermögen rein, um den beschleunigten Zeitplan halten zu können, sodass wir Anfang der 30er Jahre dann auch fertig sind.
verspricht Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Aus der Wirtschaft kommen allerdings eher verhaltene Reaktionen auf das Investitionsprogramm. Aus Sicht des Unternehmerverbandes fließt zu wenig Geld in Wissenschaft, Infrastruktur und Digitalisierung. Und IHK-Chefin Manja Schreiner hält 1 Milliarde Euro für neue Bäume, Parks und Klimamaßnahmen für die falsche Priorität. Der Haushaltsexperte der Linken, Steffen Zillig, sieht es genau andersherum. In Sachen Baumentscheid habe die Koalition eigentlich doppelt so viel Geld aus dem Sondervermögen versprochen.
Und ein paar Tage später ist es nur noch die Hälfte. Man kann doch die Leute nicht so veralbern. Andere Themen werden gar nicht angesprochen. Thema Hochschule, Hochschulbau, gibt im Haushalt kein Geld dafür, gibt dort kein Geld dafür. Also wie soll es jetzt laufen, Senat?
Die Verhandlungen zum nächsten Doppelhaushalt laufen noch im Abgeordnetenhaus. Und dort muss nun auch die Investitionsliste mit dem Geld aus dem Bundessondervermögen beschlossen werden. Die Entscheidung darüber soll am 18. Dezember fallen.
Soweit der Bericht von Sebastian Schöbel. Die Warnungen sind laut und deutlich. Es sei ein drastischer Kurswechsel notwendig, um die weitere Erderwärmung einzudämmen. So hat es zuletzt auch UN-Generalsekretär Guterres formuliert. Der Handlungsbedarf auf der Weltklimakonferenz derzeit in Brasilien ist groß. Klimaaktivisten nutzen die Gelegenheit, um auf die Lage aufmerksam zu machen. In Berlin hatten sich heute vor dem Brandenburger Tor mehrere hundert Menschen versammelt. RBB-Reporterin Annette Kuhn Hufner hat für uns das Ganze beobachtet.
Keep your promises, just keep your promises.
Keep your promises, haltet eure Versprechen. Mit diesem Ruf sind die Klimaaktivisten durch das Regierungsviertel in Berlin gezogen. So viele wie früher einmal waren sie nicht. 2019 gingen an dieser Stelle noch rund 60.000 Menschen fürs Klima auf die Straße. Die Klimabewegung hat an Zuspruch verloren. Das merken auch die Aktivisten selbst.
Wir beobachten natürlich, dass weniger Leute auf unseren Streik sind. Und wir können auch total nachvollziehen, dass für manche Menschen vielleicht Klima gerade nicht Prio Nummer 1 ist, weil gerade eben so viele Krisen gleichzeitig passieren. Und trotzdem beobachten wir, dass die Klimakrise vor unseren Augen eskaliert. Wir haben es zuletzt auf den Philippinen vor ein paar Tagen gesehen, dass so viel Zerstörung verursacht wird von der Klimakrise. Und genau deshalb fordern wir von der Bundesregierung, dass sie jetzt Verantwortung übernimmt.
Die Bundesregierung. An sie ist diese Demonstration auch gerichtet. Eines der großen Themen hier, die Entscheidung der Bundesregierung, die Luftverkehrssteuer wieder zu senken und damit Fluggesellschaften zu entlasten. Fridays for Future-Mitbegründerin Luisa Neubauer.
Ja, man hört mittlerweile deutlich raus, dass wir von einem Privatjet-Piloten regiert werden, der dann macht, was man eben macht. Ich glaube nicht, dass man jetzt probieren muss, das irgendwie rational zu rechtfertigen. Einer Zeit, wo überall gekürzt wird, wo man das 49-Euro-Ticket nicht mehr laufen lassen möchte, dass man in dieser Zeit 350 Millionen Euro als Geschenk an die Fluggesellschaften gibt, ohne irgendwie eine Vision dahinter, ohne Transformationsfahrt oder sonst was. Das ist ein völlig unangemessenes Geschenk in einer Zeit, in der wir wirklich, ja, eine klare Vision und eine mutige Regierung für mehr Klimaschutz bräuchten.
Auch Neubauer ist beim Demonstrationszug dabei. Sie kritisiert auch, welche Rolle Deutschland bei den großen Klimagipfeln wie der COP abgibt.
Gerade jetzt ist Deutschland international in der Rolle von so einem planlosen Bremser. Man weiß nicht viel von uns, aber man kann sich in der Regel nicht auf uns verlassen. Sei es in der EU, sei es bei der UN-Klimakonferenz. Das ist unangemessen und peinlich und da müssen wir natürlich dringend Kurs ändern.
Sie ist also kleiner geworden, die Klimabewegung in Deutschland. Ihre Forderungen nicht.
Klimademo in Berlin. Annette Kufner war das mit ihrem Bericht vom Brandenburger Tor.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. Berlin-Kreuzberg. Drei Pfarrerinnen und eine Sozialarbeiterin tragen einen pinken Sarg durch den Gang eines Gebäudes.
Auf geht's. Oh, also ganz leicht ist er nicht.
Nein, dabei ist der Sarg leer. Die Frauen haben mitten in Kreuzberg gemeinsam etwas Besonderes, etwas ganz Neues vor, erzählt Pfarrerin Susanne Kachel.
Wir tragen den Sarg in die Kirche. Weil dieser pinke Sarg ist für unser Trauerfestival das Symbol.
Endlich heißt das Festival, das ab heute 10 Tage lang am Bethaniendamm in der St. Thomaskirche stattfindet. Es widmet sich Fragen wie fühlt sich Trauer an, mitten im Leben, mitten in der Stadt? Wie können Trauernde lernen, mit dem Verlust eines geliebten Menschen zu leben? Für die 4 Frauen, die hier den pinken Sarg tragen, sind Trauer, Trost und Sterben Teil ihrer Arbeit, ihres Alltags. Rebecca Marquardt ist Pfarrerin in der St. Thomaskirche.
Ich merke immer wieder, wie eine starke Berührungsangst mit diesem Thema ist. Also auch Menschen, die jemanden verlieren, die sagen dann, ach, hätte ich mich mal vorher damit beschäftigt. Ja? Und, aber es ist eine große Scheu davor. Und deshalb haben wir gesagt, es geht uns ja alle was an. Wir sterben alle. Und deshalb ist es wichtig, dass wir über dieses Thema mal sprechen und dass wir auch zeigen, wie vielfältig eigentlich Trauer ist.
Und die vier wollen auch, dass Sterben und Trauer nicht länger ein Tabu sind.
Ja, wann hört es auf, weh zu tun? Ich finde, das ist eine richtige Frage, die man einfach in der Trauerbegleitung so oft sich fragt.
Die Frauen möchten ihre Erfahrungen weitergeben. Doro Böcker ist Sozialarbeiterin und Familientrauerbegleiterin. Sie findet, dass es sich lohnt, sich schon vor dem Ernstfall mit Tod und Trauer zu beschäftigen.
Das darf auch spielerisch sein, sich damit zu befassen am Anfang. Und dadurch verliert es auch ein bisschen den Schrecken. Weil Trauer ist halt nicht nur todtraurig, sondern es hat super viele Facetten. Und die irgendwie für sich zu erkennen, ist, glaube ich, ein großer Schatz und stärkt einen selber für alle Verluste, die vielleicht noch kommen.
Ohnmacht und Haltlosigkeit, das hat die vierte Frau im Bunde, Pfarrerin Andrea Kula, vor 10 Jahren selbst erlebt. Ein Schmerz, der nicht in Worte zu fassen ist. Damals hat sie ihren Sohn Felix tot geboren. Seitdem gehört die Trauer um ihr Sternenkind zu ihr dazu.
Ich habe gelernt, dass man sie da sein lassen muss und dass sie nicht das Problem ist, sondern eigentlich die Lösung. Und es ist, es geht nicht anders als durch. Ja, also meine Freundin Ellie, die hatte damals immer gesagt, das ist so wie, es gibt keine Abkürzung durch die Trauer.
Die Trauer bekommt hier während des Festivals viel Platz. Zum Beispiel kann man auf einem Trauerweg mit verschiedenen Stationen ganz praktisch erfahren, warum das Zulassen von Schmerz und Trauer so wertvoll ist. Eine Art Trauerwald ist ebenfalls aufgebaut. Urnen können angefasst werden. Trauerbegleiterin Doro Böcker hält ein großes Holzherz in der Hand. An einer Trennstelle in der Mitte kann man das Herz auseinandernehmen. Auf den Kopf gestellt sehen die Herzhälften dann aus wie 2 Tränen.
Alles, was man liebt, trägt man im Herzen. Und wenn man einen Verlust hat, dann kann es sein, dass das Herz einen Riss bekommt oder vielleicht bricht, wenn es ein großer Verlust ist. Und das, was dabei rauskommt, das ist dann die Trauer. Und zu sagen, die Trauer kann auch helfen, dass dies wieder heilen kann.
Sagt sie und steckt die beiden Holztränen wieder zusammen. Das Herz ist wieder da. Ein lebendiger Ort will die St. Thomas-Kirche in den nächsten Tagen sein. Ein Ort für Austausch, Workshops, Kunst und Rituale. Es wird Raum sein, an die Verstorbenen zu erinnern. Das Trauerfestival lädt die Lebenden dazu ein, mit Schmerz und Verlust nicht allein zu bleiben. Alle Infos zum Festival gibt es im Netz auf endlich-trauerfestival.de.
Kalbschnitzel, Schweinebraten, Wildgulasch. Die Brandenburger Küche hat so allerhand Feines zu bieten, wenn es um fleischliche Gelüste geht. Aber würden Sie auch Biber probieren? Es gibt in Brandenburg nämlich Forderungen, den Schutzstatus des Bibers herabzustufen. Ja, und dann wäre der Weg zum Biberbraten vielleicht gar nicht mehr so weit. RBB24-Reporterin Stefanie Brockhausen.
Nur unter strengsten Auflagen darf der Biber geschossen werden, denn die Tiere sind nach EU-Recht streng geschützt. Ihr Fleisch darf deshalb auch nicht vermarktet werden. Aber Jäger wie Klaus-Dieter Lehmann dürfen es für private Zwecke nutzen, quasi als Sonntagsbraten für die Familie. Landesbauernpräsident Henrik Wendorf würde das gern ändern. Runter mit dem Schutzstatus, dafür rein ins Jagdgesetz und rauf auf die Speisekarte.
Der streng geschützte Biber, und das ist der höchste Status, den es für ein Tier gibt, der ist in Brandenburg nicht mehr zeitgemäß. Bei uns haben sich die Bestände von 0 auf 5.000 entwickelt. Flächendeckend finden wir den Biber an vielen, vielen Gewässern im Land. Und eine Herabstufung auf eine geschützte Art oder vielleicht sogar den besonderen Schutz für einen Biber herauszunehmen, ist, glaube ich, an der Zeit.
Von Naturschützern hagelt es dafür massive Kritik. Die Tiere zum Abschuss freizugeben, käme einer Ausrottung gleich, so BUND-Landesgeschäftsführer Axel Kruschardt. Er fürchtet ein Aufweichen des Schutzstatus. Diese Sorge teilt zwar auch Björn Ellner, der Vorsitzende des NABU. Er sagt aber auch,
Brandenburg hat ja im Moment nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, daran zu schrauben. Der Biber ist ja europäisch geschützt. Dass das keinen totalen Schutz bedeutet, sehen wir ja gerade am Wolf. Und die Sorge bei uns besteht natürlich, dass der Biber die nächste Art ist, mit dem das gemacht werden soll. Allerdings sind das einfach andere Kompetenzen. Also das kann Brandenburg nicht im Alleingang machen.
Denn der Brandenburger Biber ist vom EU-Gesetz geschützt. Und daran wird auch die nächste Biberverordnung im Land nichts ändern.
RBB24-Reporterin Stefanie Brockhausen war das. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen Sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.